Ich begrüße Sie erneut zur letzten Sektion unseres Workshops Bildsemiotik, den wir mit leichter Verspätung von nur, finde ich, für Geisteswissenschaftler oder gelernte Geisteswissenschaftler eigentlich nicht schlecht im Verlauf eines Tages, mit einer Verspätung von nur 15 Minuten, gut 15 Minuten beginnen. Der erste Vortrag von Dr. Uli Richtmeier von der Universität Potsdam wendet sich einem mir sehr lieben Thema zu, nämlich der ikonischen Intransitivität. Formen des Bildverstehens in Wittgensteins Spätphilosophie. Herr Richtmeier, für alle, die ihn noch nicht so gut kennen, ist gelernter Werkzeugmacher und deshalb vielleicht für die Wittgensteinsche Spätphilosophie nicht ungeeignet, ist aber auch ein freier bildender Künstler, hat dann an der HU studiert und promoviert über Kants Ästhetik im Zeitalter der Fotografie und ist derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter am Forschungsprojekt Wittgensteins Bilddenken an der Universität Potsdam. Ich habe ein bisschen gegoogelt, wenig über ihn gefunden, aber immerhin hat er mir einiges verraten. Ich weiß aber, dass er nicht nur im Fachbereich Medien tätig ist, sondern sozusagen interdisziplinär auch in der Fachhochschule etwas macht und auch bei den Philosophen, glaube ich, schon gesichtet wurde mit einem Seminar auch zu Wittgenstein. Und so viel genug der Vorrede, ich übergebe Ihnen einfach das Wort.
Ja, vielen Dank. Die Mikrofone sind an. Ja. Im Unterschied vielleicht zu dem letzten Vortrag habe ich nicht zwei negative Nachrichten, sondern nur eine voranzustellen. Das heißt, ich fange an mit einer schlechten und einer guten Nachricht. Die schlechte Nachricht betrifft eigentlich nur mich selbst, von daher sind Sie entlastet. Ich hatte nämlich in der Vorbereitung dieses Vortrags immer das Thema unserer Tagung in den Worten Visualisierung und Übersetzung imaginiert. Und entsprechend aus meiner aktuellen Wittgenstein-Beschäftigung also ein Thema gewählt, bei dem die Konventionen der Bildlektüre analysiert und ausgebreitet werden könnten. Dann habe ich aber festgestellt, dass das Thema tatsächlich lautet Visualisierung als Übersetzung und hatte entsprechend einen kleinen Schreck bekommen und gedacht, wie passt jetzt das Thema der Bildrezeption und der möglichen Formen der Bildrezeption zu diesem Ansatz, der offenbar, wie das beim Wissenschaftsbild üblich ist, von einem Gegenstand, einem Sachverhalt, einem Objekt eine Übersetzung anfertigt und das dann eben als Übersetzung vorstellt, als visualisiertes Bild. Im Nachhinein betrachtet oder nach dem ersten Schreck fand ich es aber doch ganz vorteilhaft, so anzufangen. Das heißt, das Bild steht bei mir also am Ende der Betrachtung als schon übersetztes. Und ich versuche, Wittgensteins Kategorien der Bildrezeption darauf anzuwenden und erhoffe mir damit, dass umgekehrt doch das Thema der Übersetzung damit zur Sprache kommt. Und zwar insofern, als möglicherweise in einem Wissenschaftsbild eben aufzeigbar über die Diversität der Bildzugänge Dinge auftreten, die nicht der Übersetzungsintention entstammen und damit also die Visualisierung als Übersetzung in Frage stellen. Das ist also quasi die Gegenrichtung, mit der ich jetzt von Wittgenstein aus auf das Übersetzungsproblem zugreifen möchte. Ich beginne dazu mit Überlegungen, die in Wittgensteins Spätphilosophie, also genauer gesagt zwischen 1930 und 1936 auftreten, zwischen dem Big Typescript, der philosophischen Grammatik, dem sogenannten Braunen und dem Blauen Buch. Und habe mich im Wesentlichen eine dort zu findende Dichotomie konzentriert, die am besten in den Begriffen der Intransitivität und der Transitivität wiedergegeben werden kann, wobei die Transitivität bei Wittgenstein explizit auf den Begriff der Bilddeutung bezogen ist oder auch der Übersetzung, wer schreibt. Und die Intransitivität etwas meint, bei dem ein Bild sozusagen wohlbekannt und unmittelbar verständlich ist. Ich gebe das jetzt kurz in kleinen Zitatsequenzen wieder. Also wie gesagt, Wittgenstein etabliert eine Dichotomie des Bild, im Bildverstehen, in den Typen des Bildverstehens. Allerdings muss man sagen, die ist noch komplexer, als ich sie jetzt hier wiedergeben kann. Die Dichotomie trägt die Pluralität der Bildzugänge, aber sie ist nicht abschließend für jede Form des Bildzugangs vorgesehen, sondern gibt es noch eine ganze Reihe von Modi, die ich jetzt weggelassen habe. Deutlich unterschieden wird bei Wittgenstein zwischen dem Erkennen eines Bildes, das nach einer Zeit des Zweifelns erfolgt und nicht leicht fällt, einerseits, und andererseits einem Bildverstehen, das sich unverzüglich und mühelos einstellt, bei dem sich von einem Erfassen auf den ersten Blick sprechen lässt. Dieses Erfassen auf den ersten Blick macht eben das vergleichsfreie und intransitive Bildverstehen aus, bei dem etwas Wohlbekanntes im Bild aufscheint. Ihm steht gegenüber das transitive Bildverstehen, das immer mit Prozessen der Deutung und Interpretation zu tun hat. Wittgenstein möchte nun offensichtlich in seiner Spätphilosophie die Position der Intransitivität theoretisch besonders privilegieren, sodass sich die Frage stellt, wie lässt sich diese Position auf wesentliche Merkmale zusammenfassen. Hier fällt auf eine spezifische Zeitlichkeit des Bildzugangs. Zitat, vielmehr liegt die Wohlbekanntheit eines Bildes etwa darin, dass ich sofort einen bestimmten Rhythmus des Bildes ergreife und bei ihm bleibe, sozusagen in ihm ruhe. Diese Formulierung vom sofort ruhen integriert eigentlich zwei Facetten der Wohlbekanntheit, der Intransitivität eines Bildes, die der Konzeption zufolge zugleich auftreten, auch wenn sie nicht das Gleiche meinen. Sie entsprechen vielmehr den beiden Lesarten des Wortes unvermittelt. Einerseits wird damit die Unverzüglichkeit des Verstehens betont. Es gibt also keine zeitliche Distanz zwischen Sehen und Verstehen. Wittgenstein spricht auch von Plötzlichkeit. Andererseits ruht hier jegliche interpretative Aktivität. Es gibt keine Vermittlung des Gesehenen. Zitat, die Multiplizität des Wohlbekanntseins, wie ich es verstehe, ist also die des Ruhens in einem Anblick. Es könnte darin bestehen, dass mein Blick auf den Gegenstand nicht unruhig suchend umherschweift, dass ich den Aspekt des Gesehenen nicht wechsle, sondern sogleich einen Aspekt ergreife und festhalte. Die Wohlbekanntheit des Bildes impliziert somit eine hermeneutische Selbstgenügsamkeit, die aber nicht der jeweiligen Bildqualität angelastet werden kann, denn Bilder sind bei Wittgenstein grundsätzlich verschieden deutbar, sondern vielmehr dem hervorgehobenen Modus des Bildverstehens eigen ist, der hier beschrieben werden soll. Zitat, ich sagte ja, der Eindruck der Wohlbekanntheit bestehe etwa darin, dass wir in einem Anblick ruhen, den Aspekt nicht wechseln und dergleichen. Dieses Nicht-mehr-Wechseln beschreibt also ein Beharren, das auch in den möglichen sprachlichen Reaktionen auf das Bildverstehen dann wiederkehrt und letztlich auf die Vergleichslosigkeit des Vorgangs verweist. Zitat, ich möchte sagen, ich sehe, was ich sehe, und die Wohlbekanntheit kann nur darin liegen, dass ich in dem Anblick ruhe. Das wesentliche Motiv in der Konzeption der Intransitivität des Bildverstehens ist also diese Vergleichslosigkeit. Wittgenstein postuliert damit, dass das eigentliche Bildverstehen nicht aus Wertungen, dem Einbezug von Maßstäben oder evaluativen Handlungen besteht. Diese Position kontrastiert er an ihrem konzeptuellen Gegenteil, dem späteren transitiven Bildverstehen, im Braunen Buch besonders aufgeführt, das gerade in einem So-Verstehen oder einer Übersetzung des Verstandenen besteht. Also das gerade eine Übersetzung des Verstandenen meint. Das muss ich hier mal kurz navigieren. Ah, ja, das sind hier einfach so Ausschnitte. Ich lese es mal vor. Zitat: Wenn ich sage, ich verstehe dieses Bild, so fragt es sich eben, will ich sagen, ich verstehe es so? Und das So steht für eine Übersetzung des Verstandenen in einen anderen Ausdruck. Oder ist es ein sozusagen intransitives Verstehen? Denke ich gleichsam beim Verstehen des einen an ein anderes, das heißt, besteht das Verstehen darin, dass ich an etwas anderes denke? Und meine ich das nicht, so ist das Verstandene quasi autonom. Der zitierte Gegensatz nimmt also für das intransitive Bildverstehen eine Autonomie des Verstandenen und gewissermaßen auch seine Ahistorizität in Anspruch. Entscheidend für diesen Typus des intransitiven Bildverstehens ist deshalb weniger die Frage der Übersetzbarkeit, die die nachgeordneten Artikulationen zum Wohlverstandenen betrifft, als vielmehr die Vergleichslosigkeit eines Gegenstands im Moment des Verstehens. Zitat: Die Wohlbekanntheit bestätigt den Anblick, ohne ihn aber mit etwas anderem zu vergleichen. Sie stempelt ihn gleichsam ab. Obwohl also nachfolgende sprachliche Reaktionen auf das verstandene Bild den Eindruck erwecken könnten, es gäbe eine Form des Verstehens, die einen Vergleich oder eine Übersetzung darstellt, weist Wittgenstein jedoch darauf hin, dass es sich bei den Aussagen "Das ist ein Gesicht", "Das ist ein Stuhl", "Das ist ein Tisch" etc. eben um Antworten auf eine Frage handelt. Befragt lässt sich die Handlung in Worten erklären, aber die Beteiligung der Sprache am Bildverstehen selbst ist nicht schon eine Form der Transitivität, ist nicht schon eine antizipierte Übersetzung, wie bei anschließenden Übersetzungsprozessen auch, denn das Verstehen selbst schließt eben nicht eine Erklärung in Worten ein. Das Verstehen des Bildes, wohlgemerkt. Ebenso wie von Wittgenstein ein Vorgang des Vergleichens im Wiedererkennen bestritten wird, bezweifelt er den Einfluss eines erfahrungsbedingten Vergleichsrepertoires im Wiedererkennen. Dabei wird aber nicht die historische oder empirische Bedingtheit des Bildverstehens bestritten, vielmehr wird bloß die naive Auffassung korrigiert, wonach Erfahrung im Sinne eines verfügbaren Repertoires an Urbildern im Geist oder Gedächtnis bereitliegen und im Falle eines verstehenden Wiedererkennens mit dem aktuellen Wahrnehmungsobjekt verglichen werden. Zitat: Ist es so, ich krame im Geist oder im Gedächtnis, bis ich etwas dem Bild Ähnliches finde, und das Wiedererkennen ist eben dieses Finden. Eben weil Wittgenstein einen solchen Vergleich für das unmittelbar Wohlbekannte eines Bildes ausschließt, nennt er das Verstandene dann auch autonom. Das wirft nun ein Problem auf, dem im Folgenden nachgegangen werden soll, und Wittgenstein tut das selbst auch. Ein Verstehen im Modus der Wohlbekanntheit korreliert in Wittgensteins Beispielen jedoch oft mit solchen Bildern, die uns in einer unzweideutigen Bildsprache perspektivisch gemalt begegnen. Zudem handelt es sich meist um realistische statt schematischer Bilder. Wie auch grundsätzlich für die Fälle des intransitiven Bildverstehens Genrebilder aus der Malerei bzw. einfach realistische Darstellungen angeführt werden. Wenn bestimmte Bilder aber besonders geeignet sind, oh, was ist hier los, ein Verstehen, Standardabbruch, ja? Wenn bestimmte Bilder besonders geeignet sind, ein Verstehen im Modus der Wohlbekanntheit zu ermöglichen, wie perspektivische Malereien, dann stellt sich die Frage, welchen Einfluss die Form der bildlichen Darstellung auf das intransitive Bildverstehen und seine vermeintliche Autonomie hat. Wittgenstein unterscheidet das figurativ Dargestellte dabei deutlich von der Darstellungsform, so wenn er etwa bemerkt, Zitat: Man kann das Bild zwar räumlich sehen, in den räumlichen Gebilden aber nicht uns wohlbekannte Dinge, Bücher, Tiere, Flaschen erkennen. Das bedeutet aber umgekehrt, wenn uns die Dinge im Bild wohlbekannt sind, dann liegen offenbar auch vertraute Darstellungsweisen vor. Während in einem Bild, das bekannte Darstellungsformen verwendet, die gezeigten Objekte durchaus noch unvertraut sein können. Wenn die bildliche Darstellungsstruktur so zur notwendigen, aber nicht hinreichenden Bedingung des Bildverstehens wird, dann handelt es sich beim intransitiven Bildverstehen auch nicht mehr um das unmittelbare Erkennen der wohlbekannten Gegenstände selbst, sondern um das Sehen dieser Gegenstände als bildlich konstruierter. Wobei gerade die Tatsache, dass es sich um je verschieden präsentierte Bildgegenstände handelt, zugleich übergangen wird. Intransitivität meint daher nicht nur ein Bildverstehen, das vergleichsfrei erfolgt, sondern ebenfalls eines, das unvermeidlich auf der Ebene der Bildlichkeit wahrnimmt, ohne diese thematisch werden zu lassen. Dazu ein kleines Beispiel. Das ist dieses hier. Zitat: Denken wir auch daran, dass wir uns solche Bilder nicht erst in realistische übertragen, um sie zu verstehen, so wenig wir uns je Fotografien oder die Bilder eines Films in farbige Bilder übertragen, obwohl uns schwarz-weiße Menschen oder Pflanzen etc. in der Wirklichkeit unsagbar fremd und schrecklich vorkämen. Also das Beispiel ist wiederum nähert sich der realistischen Malerei an, einfache Strichmännchenzeichnung, sehr stilisiert könnte man sagen, aber zugleich sofort als zwei Menschen, beziehungsweise sogar ein Läufer und vielleicht einen Gehenden. Also es ist sofort unmittelbar verständlich, um was es geht, aber gleichzeitig in einer sehr artifiziellen Bildsprache, die nicht problematisch wird. Und findet kein Vergleich statt mit vielleicht Comicfiguren, die ich innerlich einbeziehen müsste, um diese Figuren zu verstehen. Die genuine Verfremdungsleistung eines jeden Bildes findet gerade in seinem Verstehen also keine Berücksichtigung. Damit weist Wittgenstein auf die Tatsache hin, dass das wohlverstehende Sehen die artifizielle Dimension der bildlichen Darstellung und ihrer jeweiligen Eigenheiten ganz selbstverständlich einbezieht, ohne sie zu problematisieren. Das geschieht tatsächlich aber nur dort, wo die Darstellungsstruktur eines Bildes in gleicher Weise wohlbekannt ist wie das Dargestellte. Zitat: Es könnte doch auch Menschen geben, die Fotografien nicht wie wir verstünden, sähen, die zwar verstünden, dass auf diese Weise ein Mensch dargestellt werden kann, die seine Formen auch ungefähr nach einer Fotografie beurteilen könnten, die aber das Bild doch nicht als Bild sähen. In diesem Fall würde kein Verstehen im Sinne der Wohlbekanntheit einsetzen, obwohl dem Betrachter Menschen und Formen bekannt sind. Das würde aber erstens bedeuten, dass es Wohlbekanntes nur in vertrauten Darstellungsstrukturen geben kann und dass zweitens die Wohlbekanntheit nicht auf Erfahrungen mit wirklichen Gegenständen basiert, sondern auf Erfahrungen der Verbildlichung solcher in jeweils vorliegenden Darstellungsstrukturen. Das Wohlbekannte muss als Bild gesehen werden, wobei das als den Einschluss der Distanzierung meint. Es ist eben keine Distanzierung, das Bild als Bild sehen, wie ich es eben zitiert hatte, sondern zu dem Als gehört eben dazu, dass das Als nicht mitgesehen wird, so Wittgenstein. Entsprechende Überlegungen stellt er dann auch noch an zur Maßstäblichkeit des Abgebildeten, zum Beispiel Zitat: Das Sehen der gemalten Menschen als Menschen im Gegensatz etwa zu Zwergen ist ganz analog dem Sehen des Bildes als dreidimensionales Gebilde. Wir können hier nicht sagen, wir sehen immer dasselbe und fassen es nachträglich einmal als das eine und einmal als das andere auf, sondern wir sehen jedes Mal etwas anderes. Das heißt, sobald wir ein Bild verstehen, sind wir ihm ausgeliefert. Im Modus des Verstehens schwindet jegliche Neutralität des Dargestellten. Es gibt da auch keine semantische Disponibilität. Es ist, wie im Beispiel, eben nicht mehr wahlweise als Mensch oder als Zwerg zu interpretieren, sondern eben immer nur als eines von beiden. Was nicht bedeutet, dass man ein Bild einmal so und einmal so sehen kann, sondern was bedeutet, im Modus der Intransitivität findet eben diese Einstelligkeit statt, diese Engführung. So, jetzt kürzlich ein bisschen. Wegen der Selbstverständlichkeit, in der uns Bilder als wohlbekannt begegnen, ist es unmöglich, den Eindruck der Bekanntheit wegzudenken. Hierzu ein Zitat. Kann ich mir den Eindruck der individuellen Bekanntschaft wegdenken, wo er ist, und hinzudenken, wo er nicht ist? Und was heißt das? Ich sehe zum Beispiel das Gesicht eines Freundes an und frage mich, wie schaut dieses Gesicht aus, wenn ich es als ein mir unbekanntes Gesicht sehe? Als sehe ich es etwa jetzt zum ersten Mal. Was bleibt sozusagen von dem Anblick des Gesichts, wenn ich den Eindruck der Bekanntheit wegdenke, abziehe? Hier bin ich nun geneigt zu sagen, es ist sehr schwer, die Bekanntheit von dem Eindruck des Gesichts zu trennen. Aber ich fühle auch, dass das eine irreführende Ausdrucksweise ist. Ich weiß nämlich gar nicht, wie ich es auch versuchen soll, diese beiden zu trennen. Der Ausdruck sie trennen hat für mich gar keinen klaren Sinn. Das heißt, ein einmal im Modus der Wohlbekanntheit verstandenes Bild weist eine hohe Suggestivität auf. Es lässt sich offenbar nicht mehr mit Unverständnis wahrnehmen oder zumindest im Moment selbst nicht. Zitat, wir haben in diesem Fall nicht bestimmt, was es heißen soll, sich die Wohlbekanntheit wegzudenken. Es könnte etwa heißen, sich des Eindrucks zu entsinnen, den ich hatte, als ich das Gesicht zum ersten Mal sah. Das wäre also die Erinnerung an einen Moment, in dem das Bild selbst noch unbekannt gewesen ist. Obwohl sich das Wohlbekannte so der willentlichen Distanzierung widersetzt, nennt Wittgenstein aber doch Formen des Entzugs des Bildverständnisses, die sich in bestimmten Wahrnehmungssituationen ergeben. Das vormals wohlverstandene Bild schlägt dabei in Fremdheit um und macht auf seine Medialität aufmerksam. Ein Beispiel. Von außen betrachtet steht das Bild gleich tot und isoliert da. Es ist, als hätten wir ein Bild erst so angeschaut, dass wir in ihm leben und die Gegenstände in ihm uns als wirkliche umgeben, und dann treten wir zurück und wären nun außerhalb, sähen den Rahmen und das Bild wäre eine bemalte Fläche. Denken wir, wir sitzen im verdunkelten Kino und leben im Vorgang des Films. Der Saal werde nun erhellt, aber das Lichtspiel auf der Leinwand gehe weiter. Aber jetzt sehen wir es plötzlich von außen als Bewegungen von lichten und dunklen Flecken auf einer Leinwand. Durch die veränderte Wahrnehmungssituation im Kinobeispiel wird das Wohlbekannte vielleicht nicht in dem Sinne aufgehoben, dass ein Vergessen einsetzt, vielmehr korrigiert und erweitert sich das Bildverstehen um jene Qualitäten, die im wohlverstandenen Bild spezifisch übergangen werden müssen, wie die Tatsache, dass das Bild in einer Rahmung und auf der Basis von Materialität gegeben ist. Diese Distanzierung führt nun unmittelbar zu dem Antagonisten des Wohlbekannten, zu dem Antagonisten der Intransitivität, nämlich der Bilddeutung, des transitiven Bildverstehens, wobei Verstehen, wie gesagt, eigentlich nur für die Intransitivität gilt, für das Wohlbekannte. Mit dem Begriff der Transitivität wird das Bilddeuten als eine Form der Übersetzung ausgegeben, während die Intransitivität umgekehrt ein Bildverstehen ohne Übersetzungsbedarf meinte. Zitat, nun gibt es Bilder, von denen wir sagen würden, dass wir sie deuten, das heißt, wir übersetzen sie in eine andere Art von Bild, um sie zu verstehen. Und es gibt Bilder, von denen wir sagen würden, dass wir sie unmittelbar verstehen, ohne jede weitere Deutung. Das ist also diese Dichotomie zwischen transitivem und intransitivem Bildverstehen. Das Bilddeuten erscheint an dieser Textstelle aus dem Blauen Buch in einer Variation, die nicht Verstehen und Nichtverstehen trennt, sondern vielmehr ein Verstehen ohne von einem Verstehen mit Deutungen unterscheidet. Wittgenstein erläutert dieses antagonistische Verhältnis zwischen Transitivität und Intransitivität des Bildverstehens sowie den Akt der Übersetzung an einem nicht bildlichen Beispiel, das gleichwohl direkt auf das Thema des Bildverstehens bezogen ist. Hier wieder ein Zitat. Wenn du ein Telegramm in Chiffre siehst und du den Schlüssel kennst, so wirst du im Allgemeinen nicht sagen, dass du das Telegramm verstehst, bevor du es in die Umgangssprache übersetzt hast. Natürlich hast du eine Art von Symbolen durch eine andere Art von Symbolen ersetzt, und doch, wenn du nun das Telegramm in deiner Sprache liest, wird kein weiterer Deutungsvorgang stattfinden. Das verständliche Resultat einer Übersetzung kann zwar wie das Telegramm aufs Neue übersetzt werden, aber damit wird nur artikuliert, dass Deutungen immer und überall möglich sind. Gleichwohl resultiert jede Übersetzung in einem Zustand, in dem kein weiterer Deutungsvorgang stattfinden braucht, weil zum einmal verstandenen Bild kein Deutungsbedarf besteht. Das Thema der Übersetzung verweist also darauf, dass an umgangssprachlich formulierten Bildern kein, kein Deutungsbedarf auftritt. Demnach wären es Bildsprachen, deren Kenntnis oder Unkenntnis in unterschiedlichem Maße Bilddeutungen erst provozieren. Und die Umgangssprache steht hier natürlich für die Wohlbekanntheit eines Bildes. Wohingegen das Bilddeuten mit der Unbekanntheit einer Sprache anhebt. Das wird, wie ich meine, eben für die Interpretation von Wissenschaftsbildern dann ganz interessant, aber ich will das jetzt noch zu Ende führen. Allerdings setzt auch das Bilddeuten immer schon ein spezifisches Verständnis voraus, denn zumindest muss das Bild als eine Formulierung in einer Bildersprache angesehen und somit als ein prinzipiell interpretierbarer sprachlicher Ausdruck aufgefasst werden. Obwohl Bilddeutungen prinzipiell an jedem Bild möglich sind, haben sie also spezifische Anlässe, die von der jeweils vorliegenden Bildsprache abhängig sind. Bei einem perspektivisch gemalten Bild denken wir, es gäbe keine Möglichkeit der Deutung mehr, während wir die abstrakte, fremde Zeichensprache eines Bildes so interpretieren, dass wir hier weitaus mehr Deutungen für möglich halten. Zitat. Denken wir eine Zeichensprache, eine abstrakte, ich meine eine, die uns fremd ist, in der wir nicht heimisch fühlen, in der, wie wir sagen würden, wir nicht denken. Und denken wir uns diese Sprache interpretiert durch eine Übersetzung in eine, wie wir sagen möchten, unzweideutige Bildersprache. Eine Sprache, die aus perspektivisch gemalten Bildern des Darzustellenden besteht. Es ist ganz klar, dass es viel leichter ist, sich verschiedene Deutungen der Schriftzeichen zu denken, als eines in gewohnter Art gemalten Bildes, das etwa ein Zimmer mit gewöhnlichen Möbeln darstellt. Hier werden wir auch geneigt sein zu denken, es gäbe hier keine Möglichkeiten der Deutung mehr. Zur Bilddeutung gehört also eine Distanzierung des Bildes, in der dessen Bildsprachlichkeit zumindest insoweit wahrgenommen werden muss, dass wir der unmittelbaren Wohlbekanntheit des Dargestellten entgehen, weil sie Deutungen aufheben würde. Nicht das findet statt, sagt Wittgenstein, dass sich dieses Symbol nicht mehr deuten lässt, sondern ich deute nicht. Ich deute nicht, weil ich mich in dem gegenwärtigen Bild natürlich fühle. Wenn ich deute, so schreite ich auf meinem Gedankenweg von Stufe zu Stufe. Da das Bilddeuten als Übersetzung aber voraussetzungsreich ist, muss für die erfolgreiche Übersetzung der Gegenstand als für Übersetzung geeignet aufgefasst werden. Es muss einen Schlüssel geben, die Chiffre muss verfügbar sein und natürlich muss auch eine Anwendung in irgendeiner Weise sicher sein. Das, womit das Bilddeuten einsetzt, was von ihm spezifisch verstanden wird, ist aber nicht identisch mit den Objekten der Wohlbekanntheit. Zitat, sehe ich das gedachte Symbol von außen, so kommt es mir zum Bewusstsein, dass es so und so gedeutet werden könnte. Ist es eine Stufe meines Gedankenweges, so ist es ein mir natürlicher Aufenthalt und es beschäftigt und beunruhigt mich seine weitere Deutbarkeit nicht. Wie ich die Tabelle, den Eisenbahnfahrplan bei mir habe, ohne dass es mich beschäftigt, dass eine Tabelle auf verschiedene Art deutbar ist. Das Bilddeuten sieht ein gedachtes Symbol also nur insofern von außen, als es seinen Symbolcharakter ohne Symbolisiertes sieht. Es sieht, um übersetzen zu können, ein Element einer Symbol- oder Zeichensprache. Auch das irritierte Bildverstehen, das habe ich hier leider weggelassen, sah ein Bild von außen. Ach nee, das ist also das Kinobild. Die Bildirritation ist der Kinosaal, das Licht geht an und das Wohlbekannte wird durch die Wahrnehmung seiner Materialität gebrochen. Auch dieses irritierte Bildverstehen sah ein Bild von außen, wie die Bilddeutung auch. Allerdings vollzog es einen Wechsel von der vollständig unproblematischen Wohlbekanntheit des Bildes zur Gewahrung seiner bildkonstitutiven Elemente. Das von außen Sehen des Bildes als einen Ausdruck bildsprachlicher Zeichen, wie in der Bilddeutung, ist von dieser Erfahrung einer Fremdheit zu unterscheiden. Denn es wird halt eine abstrakte Zeichensprache, die Fremdheit einer Zeichensprache gesehen und nicht die Materialität des Bildes. So, damit komme ich schon zu der Zusammenfassung und dem Bezug auf den Übersetzungsbegriff, von dem ich mir etwas versprochen hatte, allerdings ohne ihn gänzlich ausführen zu können. Die ikonische Intransitivität eines Bildes oder das Konzept der ikonischen Intransitivität hebt also hervor, dass jede Visualisierung als Übersetzung bildliche Fakten schafft, die gerade wegen der Diversität der Bildzugänge immer mehr und anderes sind als bloß Übersetztes. Durch diese Asymmetrie wird eigentlich jede Visualisierung als Übersetzung in Frage gestellt. Um überhaupt noch als adäquater bildlicher Ausdruck von etwas Übersetztem zu gelten, müssen deshalb, wie gerade am Beispiel des Wissenschaftsbildes auffällt, immer wieder Kontexte geschaffen werden, die das Bild als zu deutendes ausgeben. Entsprechend bemüht sich die beigefügte Bildlegende wissenschaftlicher Visualisierung, das Spektrum der möglichen Bildzugänge auf diese eine Form der deutenden Bildübersetzung zu reduzieren. Damit aber dieses schwierige Unterfangen, dem ja die ganze Bildlichkeit des Bildes widerstrebt, gelingen kann, müssen Visualisierungen, die Übersetzungen sind und wie in der Wissenschaft als solche auch gelesen werden wollen, nicht nur einfach visualisierend übersetzen, sondern ebenfalls und zusätzlich noch deutlich als fremde Zeichensprache erscheinen, um laut Wittgenstein in den Modus der Bilddeutung gelangen zu können. Also Visualisierungen als Übersetzung müssen, um als Übersetzungen erkannt und entsprechend rezipiert werden zu können, nicht nur einen adäquaten Bildausdruck des zu Übersetzenden formulieren, sondern sie stehen unabwendbar in der Pflicht, sich als Übersetzung bemerkbar zu machen, was jedoch nur dadurch zu schaffen ist, dass sie sich auf möglichst allgemein nachvollziehbare Weise als fremde Zeichensprache ausgeben. Nochmal die Wiederholung des eben Gesagten. Dieser Selbstperspektivierung des Wissenschaftsbildes kann zugegebenermaßen aber nur dem fachwissenschaftlichen Laien gelingen. Denn nur die Laien sehen das Wissenschaftsbild entsprechend von außen als einen in einer fremden Zeichensprache formulierten bildlichen Ausdruck, der zur Deutung oder Übersetzung auffordert und von ihnen verlangt, die Bildlegende, den angeführten Text, das Kapitel des Lehrbuches mit seinen Querverweisen aufs Bild, also zusammenfassend gesprochen, die Anweisungen des Übersetzers zu studieren. Wenn dieses Resultat der wittgensteinischen Differenzierung des Bildverstehens zutrifft, dann ergibt sich hieraus aber noch eine zweite sehr eigentümliche Konsequenz für den Umgang, den die übersetzenden Wissenschaftler mit ihren Visualisierungen selbst führen. Denn wie sieht der Fachmann oder fachwissenschaftliche Übersetzer das Bild? Natürlich keinesfalls als fremde Zeichensprache. Den Übersetzern muss die Sprache der Übersetzung vielmehr so vertraut sein wie eine Umgangssprache. Das heißt, in der Terminologie und Konzeption Wittgensteins, die Wissenschaftler sehen die übersetzende Visualisierung oder auch das Wissenschaftsbild als Wohlbekanntes. Und zwar mit allen Konsequenzen, die dieser Form des intransitiven Bildverstehens zukommen. Das heißt, Bildsprache und medienspezifische Darstellungsstrukturen treten in der verständnisvollen Bildrezeption des Wissenschaftlers unweigerlich zurück. Sie können im fachspezifischen Gebrauch des Wissenschaftsbildes nicht mehr problematisch werden, sondern sind in vertrauten Gegenständen inklusiv. Wenn dem Wissenschaftler das Wissenschaftsbild also wohlbekannt ist, dann wird es in die Vergleichslosigkeit entlassen. Es wird nur noch einstellig rezipiert. Und entsprechend kann man auch Wittgensteins Formulierungen für das Wohlbekannte hier wiederholen. Das Wissenschaftsbild erscheint dem Wissenschaftler notwendig wie die Wirklichkeit selbst, schreibt der Wittgenstein über das Wohlbekannte. Es weist im Modus der Wohlbekanntheit keine Relativierung mehr auf. Auch die spezifischen artifiziellen Darstellungsstrukturen seien sie nun durch Mikroskopie, Computertomographie, Wärmebildkamera oder gänzliche Computersimulation erzeugt, werden hier unproblematisch, wie die Strichstilisierung der Strichmännchen, die erst zu sehen waren. Das wohlbekannte Bild verlangt nicht mehr nach Deutungen. Und damit möchte ich diese kurze Anwendung auf unser Thema auch beschließen. Ja, das ist nochmal als Diskussionsgrundlage ein Überblick über also ein sehr einfacher, das ist jetzt kein Lehrbuchtext wiederum, sondern ein sehr einfacher Katalog der Formen, der Modi des Bildverstehens, die in der philosophischen Grammatik auftauchen. Als Orientierung ganz oben ist eben das Bildverstehen, das Wohlbekanntes versteht, ganz unten die Bilddeutung. Erwähnt hatte ich in der Mitte nur noch die Bildirritation, das ist das Kinobild. Und die anderen Modi habe ich weggelassen und weggelassen habe ich auch, dass die ganze Konzeption der Intransitivität zwei Bücher später auf ganz interessante Weise völlig neu ausbuchstabiert werden wird.